Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Blaue Moschee in Hamburg ist geschlossen worden. Der Betreiber, das Islamische Zentrum Hamburg, und seine Teilorganisationen sind seit heute in Deutschland verboten. Die Entscheidung traf Bundesinnenministerin Faeser. Schon seit gut 30 Jahren beobachtet der Verfassungsschutz den Verein. Er sieht ihn als verlängerten Arm des iranischen Regimes. Die Regierung in Teheran reagierte auf das Verbot und bestellte den deutschen Botschafter ein.
Gegen 6 Uhr morgens rückt die Polizei an. Die sogenannte Blaue Moschee in Hamburg wird nicht nur durchsucht, sondern geschlossen. Das Bundesinnenministerium hat das Islamische Zentrum Hamburg, den Verein, der die Moschee betreibt, verboten. Ebenso 5 Ableger. Das IZH verstoße gegen die verfassungsmäßige Ordnung der Bundesrepublik und den Gedanken der Völkerverständigung. Zu den Razzien und dem Verbot äußert sich die Bundesinnenministerin nur in einem aufgezeichneten Videostatement.
Das ist ein weiterer konsequenter Schritt gegen islamistischen Extremismus. Mir ist sehr wichtig, klar zu unterscheiden. Wir handeln nicht gegen eine Religion.
Bundesweit durchsucht die Polizei heute 53 Objekte, zum Beispiel in Berlin und in Bremen. Es sind Moscheen, Vereinsräume und Privatwohnungen. Das IZH steht seit Anfang der 90er Jahre unter Beobachtung des Hamburger Verfassungsschutzes, gilt als Außenstelle des iranischen Regimes. Das Verbot, ein überfälliger Schritt, sagt Iran-Expertin Ulrike Becker.
Das IZH ist eine große Gefahr für die innere Sicherheit, insbesondere für exiliranische und für jüdische Menschen. Vom IZH aus wurde die Staatsdoktrin der Islamischen Republik Iran verbreitet.
Für Neshla Kelek vom Verein Säkularer Islam ist heute ein lang ersehnter Tag.
Diese Moschee hat ja auch Schulen hier in Hamburg und anderswo. Sie sind vernetzt in ganz Europa. Sie unterstützen einen islamistischen Regime wie im Iran. Und dem wurde jetzt endlich ein Riegel vorgeschoben.
Das Islamische Zentrum Hamburg ließ Anfragen zum Verbot bislang unbeantwortet. Die Blaue Moschee geht nun in Staatsbesitz über. Sie soll aber, so heißt es von Behördenseite, wohl weiter für eine religiöse Nutzung zur Verfügung stehen.
Kurz vor seinem Urlaub hat sich Bundeskanzler Scholz den Fragen der Hauptstadtjournalistinnen und Journalisten gestellt. Vor der Sommerpause ist das Tradition in Berlin. Neben vielen aktuellen innen- und außenpolitischen Themen ging es bei der Pressekonferenz auch um die Bundestagswahl im kommenden Jahr. Dafür hat das Kabinett heute den 28. September 2025 vorgeschlagen. Scholz stellte vor den Medienvertretern klar, er will wieder Kanzler werden.
Gleich zu Beginn der Sommerpressekonferenz wird der Kanzler mit einer Umfrage konfrontiert, wonach er nur noch wenig Rückhalt in der SPD hat. Scholz wird deshalb auf den Rückzug von Joe Biden angesprochen und ob er es ihm gleich tun wolle.
Danke für die überaus nette und freundliche Frage. Und nein, die SPD ist eine sehr geschlossene Partei. Wir sind alle fest entschlossen, gemeinsam in den nächsten Bundestagswahlkampf zu ziehen und zu gewinnen. Und ich werde als Kanzler antreten.
Seine schlechten Umfragewerte sieht Scholz eher als Ansporn.
Meine Überzeugung ist, dass wir, wenn es wieder zu Wahlen kommt, für den Deutschen Bundestag die Sache gedreht bekommen haben werden.
In den anstehenden Wahlkämpfen im Osten und im Bund dürfte die Migrationspolitik eine wichtige Rolle spielen. Beim Thema Abschiebungen zeigt sich der Kanzler hart.
Wir werden Abschiebungen insbesondere von Straftätern nach Afghanistan, aber auch in andere Länder wie Syrien durchführen und bereiten vor, dass das auch tatsächlich geschieht.
Zwar werde Deutschland sich weiterhin um Arbeitskräfte aus anderen Ländern bemühen müssen, aber
das alles setzt immer voraus, dass man überhaupt keine Zweifel daran lässt, dass die irreguläre Migration begrenzt werden muss.
Zur Wahl in den USA äußert sich der Kanzler betont verhalten. Er könne sich aber gut vorstellen, dass Kamala Harris gewinnt.
Das ist eine kompetente und erfahrene Politikerin, die genau weiß, was sie tut und sehr klare Vorstellungen hat von der Rolle ihres Landes.
Für den Kanzler steht nun noch ein Besuch bei der Eröffnung der Olympischen Spiele in Paris auf dem Programm. Danach geht es für 3 Wochen in den Urlaub.
Die Bundesregierung hat heute einen Plan beschlossen, wie Deutschland in Zukunft an Wasserstoff kommen soll. Das ist wichtig, damit Industrie und Wirtschaft in gut 20 Jahren klimaneutral produzieren können. Wasserstoff gilt als ein Energieträger der Zukunft. Allerdings wird Deutschland so viel davon benötigen, dass die Menge nicht im Land selbst hergestellt werden kann. Es muss also sehr viel importiert werden.
Mitten im Ruhrgebiet hat es der Klimaschutz nicht leicht. Allein diese Hochöfen verursachen jedes Jahr 20 Millionen Tonnen CO2. Der Betreiber will das nun ändern und die Anlage modernisieren. Von schmutziger Kohle schrittweise umsteigen auf klimafreundlichen Wasserstoff.
Wir werden mit dem neuen Prozess ca. 3,5 Millionen Tonnen CO2 einsparen, jährlich. Also ist es eines der größten Dekarbonisierungsprojekte weltweit und das größte von Europa.
Wie hier in Duisburg wollen nun viele Unternehmen umrüsten auf sogenannten grünen Wasserstoff. Der lässt sich in einem einfachen Verfahren herstellen. Dazu wird normales Wasser in seine Bestandteile zerlegt, Wasserstoff und Sauerstoff. Benutzt man dafür Strom aus erneuerbaren Energien, entsteht grüner Wasserstoff, klimaneutral in der Herstellung und im Verbrauch. Die Bundesregierung erwartet in den kommenden Jahren eine stark steigende Nachfrage.
Wir werden Teil des Wasserstoffs in Deutschland oder in der deutschen Nordsee produzieren, aber wir werden etwa 2/3 voraussichtlich importieren, entweder über eine Pipeline oder über Schiffstransporte. Und dafür haben wir die Grundlage gelegt.
Liefern sollen mehrere Länder auf unterschiedlichen Wegen. Eine große Abhängigkeit von einem Partner, wie beim Erdgas von Russland, will die Bundesregierung von Anfang an vermeiden. Die Union kritisiert, das Konzept komme viel zu spät.
Ehrgeizige Klimaziele, da muss man jetzt mit voller Energie beim Wasserstoff ran, reinholen, was geht, überall im Land verteilen, einen verlässlichen Rahmen schaffen. Was wir hier sehen, ist angezogene Handbremse. Wir brauchen aber ein echten Wumms und wir brauchen vollen Pragmatismus.
In Duisburg können sie nicht mehr allzu lange warten. In gut 3 Jahren soll die neue Stahlanlage hier stehen. Spätestens dann wird der Wasserstoff gebraucht.
Die Bundesregierung hat Änderungen bei der Einkommenssteuer auf den Weg gebracht. Wenn Bundestag und Bundesrat zustimmen, sollen schon für dieses Jahr höhere Grund- und Kinderfreibeträge gelten, auf die keine Einkommenssteuer gezahlt werden muss. Außerdem soll das Kindergeld in den kommenden 2 Jahren steigen. Geplant ist darüber hinaus, die Steuerklassen 3 und 5 abzuschaffen. Das betrifft Ehe- und Lebenspartner, die unterschiedlich viel verdienen.
Bisher können Ehepaare ihre Steuerklasse selbst bestimmen. Verdient ein Partner wesentlich mehr, lohnt sich die Kombination aus Steuerklasse 3 und 5. Bei ähnlichen Einkommen bietet sich die Steuerklasse 4 für beide an. Ab 2030 sollen nun alle Paare automatisch die Steuerklasse 4 mit sogenanntem Faktorverfahren nutzen. So der Gesetzesentwurf aus dem Bundesfinanzministerium.
Bei dem, was man insgesamt zahlen muss, ändert sich dadurch, dass die 3 und 5 wegfallen und durch eine Klasse 4 für jeden ersetzt werden soll, ändert sich am Ende beim Zahlen gar nichts.
Bei den Steuerklassen 3 und 5 hat das Paar zwar monatlich erstmal mehr Netto in der Tasche als bei Steuerklasse 4. Nach dem Steuerbescheid allerdings muss das Paar den Finanzvorteil wieder zurückzahlen. Durch eine mögliche Automatisierung der künftigen Vorgänge sieht der Bund der Steuerzahler Potenzial für weniger Bürokratie.
Die Abschaffung der Steuerklassen ist ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Denn wir wollen alle mehr Digitalisierung, wir wollen es einfacher haben. Auch die Verwaltung muss entlastet werden, deswegen ist das völlig in Ordnung.
Die Person, die bislang höher besteuert wurde, hat künftig in der Monatsabrechnung mehr Netto vom Brutto.
Am Lebensgefühl ändert sich was. Wenn Sie derjenige oder diejenige sind mit dem niedrigen Einkommen und müssen dann auf das niedrige Einkommen auch noch besonders viel Steuern zahlen, haben Sie eigentlich keine Lust mehr.
Zumindest das Gefühl von mehr Gerechtigkeit könnte sich mit dem neuen Steuergesetz einstellen.
Klimaaktivisten haben heute Morgen den Betrieb am Flughafen Köln-Bonn gestört. Sie durchschnitten einen Zaun und klebten sich auf einer Rollbahn fest. Der Flugverkehr wurde für mehr als 3 Stunden unterbrochen. Flüge fielen aus oder waren verspätet. Die Aktivisten forderten den Ausstieg aus Öl, Gas und Kohle bis zum Jahr 2030. Ähnliche Aktionen gab es auch an anderen europäischen Flughäfen. Die EU-Kommission hat ihren aktuellen Bericht vorgelegt, wie es um die Rechtsstaatlichkeit in den Mitgliedsländern bestellt ist. Konkret geht es um die Unabhängigkeit der Justiz, um die Pressefreiheit oder auch das Vorgehen gegen Korruption. Die Kommission sieht die Entwicklung bei den meisten der 27 EU-Staaten relativ positiv. Ausnahme ist erneut Ungarn. Kritik gibt es aber auch an Italien.
Die Vorwürfe gegen die italienische Ministerpräsidentin Meloni wiegen schwer. Immer häufiger versuche sie, über ihre Gefolgsleute in den öffentlich-rechtlichen Sender Rai einzugreifen. Dort verlas eine Moderatorin im April in den Nachrichten eine Protestnote einer Journalistengewerkschaft, denn die Redaktion sieht die Medienfreiheit in Gefahr. Wir stehen vor einem allumfassenden Kontrollsystem, das gegen die Grundsätze journalistischer Arbeit verstößt. Die EU-Kommission fordert in ihrem Rechtsstaatsbericht eine gesicherte Finanzierung der Rai und Unabhängigkeit der Journalisten. Wir haben schon seit Jahren betont, dass ein entsprechender Schutz nötig ist. Aber nach jüngsten Vorgängen, die uns berichtet wurden, und nach Budgetkürzungen wird das sehr dringend. Defizite bei der Rechtsstaatlichkeit können Konsequenzen haben, Beispiel Ungarn. Die EU hat Milliarden an Fördergeldern eingefroren. Und die EU-Kommission mahnt weiterhin Fortschritte an. Der FDP-Abgeordnete Moritz Körner sagt, aus dem Bericht müssten härtere Konsequenzen folgen.
In der Slowakei werden viele Punkte kritisiert, auch in Italien werden Fragen der Medienfreiheit, der Verfassungsänderungen dort diskutiert. Also wir sehen, wenn wir nicht konsequent hier handeln bei Mitgliedstaaten, dann machen sich vielleicht andere auch auf den Weg.
Auch für Deutschland gibt es Empfehlungen. Beispielsweise müsse es für Medien einfacher werden, Auskünfte von Bundesbehörden zu bekommen. Aber bei allen Defiziten grundsätzlich sieht die Kommission für die EU eine positive Entwicklung bei der Rechtsstaatlichkeit.
Israels Premierminister Netanyahu hat seine Rede vor dem US-Kongress in Washington begonnen. Er will über das weitere Vorgehen seines Landes im Kampf gegen die Terrororganisation Hamas informieren. Schon im Vorfeld gab es Proteste. Sie richteten sich gegen den harten Kurs des israelischen Militärs im Gazastreifen. Mehrere Abgeordnete der Demokraten hatten angekündigt, der Rede Netanyahus fernzubleiben. Morgen wird US-Präsident Biden Netanyahu empfangen. 3 Tage nach seinem Rückzug aus dem Rennen um das Weiße Haus wird Biden in der Nacht eine Rede an die Nation halten. Wir übertragen sie live ab 2 Uhr auf Tagesschau24, dem Nachrichtensender der ARD. Und auch tagesschau.de hält sie darüber auf dem Laufenden. Die Blueslegende John Mayall ist tot. Der britische Musiker starb bereits am Montag in seiner Wahlheimat Kalifornien, wie heute bekannt wurde. Mayall hat den Blues geprägt wie nur wenige andere. Er experimentierte und lotete musikalische Grenzen aus. Der Sänger, Gitarrist, Keyboarder und Mundharmonikaspieler machte sich nicht nur als Musiker einen Namen. In der von ihm gegründeten Band The Blues Breakers traten Musiker wie Eric Clapton, Jack Bruce oder Peter Green auf. John Mayall wurde 90 Jahre alt. 2 Tage vor Beginn der Olympischen Sommerspiele laufen in Paris letzte Vorbereitungen. Mehr als 100 Staats- und Regierungschefs aus aller Welt werden am Freitag zur Eröffnungsfeier erwartet. Die ersten Wettbewerbe haben schon heute begonnen. Ohne deutsche Beteiligung, das deutsche Team hat heute seine Unterkünfte bezogen. Die beiden Fahnenträger für die Eröffnung stehen seit gestern fest.
Es ist die erste Pressebegehung im Home of Team Deutschland, im Deutschen Haus also. Und die Bühne am heutigen Nachmittag gehört einer Judoka, Anna-Maria Wagner. Die deutsche Fahnenträgerin bei den Olympischen Sommerspielen in Paris, zweimalige Weltmeisterin, Bronzemedaillengewinnerin von Tokio vor 3 Jahren.
Ich konnte es gar nicht fassen, ich hatte keine Worte, es war total emotional. Mir sind auch direkt die Tränen in die Augen geschossen, weil es, ja, ich damit einfach gar nicht gerechnet habe.
Gestern am Telefon erfuhr die 28-Jährige, dass sie als Athletin die Fahne tragen darf. Gemeinsam mit Dennis Schröder, dem Kapitän der deutschen Basketballnationalmannschaft. So das Ergebnis einer öffentlichen Abstimmung. Dennis Schröder, der im September des vergangenen Jahres mit dem deutschen Team den WM-Titel gewann, bereitet sich derzeit in Lille auf das erste Gruppenspiel gegen Japan vor und meldete sich per Videobotschaft.
Ich hätte niemals an so einen Moment geglaubt oder gedacht, dass man wirklich ein komplettes Land repräsentiert und mit dieser Fahne rausgeht.
Dennis Schröder und Anna-Maria Wagner, also die deutschen Fahnenträger. Ohne deutsche Beteiligung fanden heute bereits die ersten sportlichen Wettbewerbe statt im Fußball sowie im ausverkauften Stade de France, die Spiele im Siebener Rugby. Mit einem ersten Dämpfer für die Gastgeber aus Frankreich. Für den Mitfavoriten reichte es nur zu einem 12:12 Unentschieden gegen das Team aus den USA.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 25. Juli.
Ein Ableger des Azorenhochs bringt morgen weiten Landesteilen einen freundlichen Tag. In der Nacht sind anfangs im Osten noch letzte Schauer möglich, sonst ist es trocken und oft nur locker bewölkt oder klar. Morgen wird es überwiegend freundlich mit häufigem Sonnenschein. Nach Nordwesten hin gibt es zum Teil dichtere Wolken, aber erst gegen Abend einzelne Schauer. Die Nacht wird recht frisch mit Tiefstwerten von 15 bis 7 Grad. Morgen 20 Grad auf den Nordseeinseln bis 28 Grad am Oberrhein. Am Freitag viele Wolken und gebietsweise Regen oder Schauer, am Nachmittag auch Gewitter, im Süden freundlicher. Dort auch am Samstag zum Teil noch länger sonnig, sonst mitunter kräftige Regenfälle und Gewitter. Am Sonntag oft freundlich, dann im Südosten gebietsweise Regen.
In den Tagesthemen heute schon um 22.05 Uhr fragt Jesse Welmer den FDP-Generalsekretär Jir Sarai, wie sich die deutsche Politik gegenüber dem iranischen Regime ändern muss. Und wir schauen auf die Sicherheitsvorkehrungen in Paris zwei Tage vor Eröffnung der Olympischen Spiele. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.